Wir nennen es System Rösti. Nach dem deutlichen Nein zur SRG-Halbierungsinitiative ist Albert Rösti vor die Medien dran und hat gesagt, also jetzt muss die SRG schon etwas schauen.
Wir stellen aber auch fest, dass die Ja-Stimmen zur SRG-Initiative ernst genommen werden müssen.
Sie soll beim Sport und der Unterhaltung sparen.
Damit sind vor allem das Sport- und Unterhaltungsangebot der SRG sowie ihre Präsenz im Online-Bereich angesprochen. Der Bundesrat beabsichtigt, der SRG hierbei Beschränkungen aufzuerlegen.
Sie soll mehr auf die Ausgewogenheit schauen.
Auffällig häufig wurden Ausgewogenheit und Sachgerechtigkeit der Angebote diskutiert.
Die Linke sind ziemlich durchgefallen.
Bei so einem klaren Resultat, sich dann auf die 38% zu fokussieren, spricht eben nebenend. Ich meine, er war selber im Initiativkomitee von dieser Initiative, bevor er sehr Bundesrat geworden ist. Ich finde, der Fokus von ihm, das wirkt halt schon auch wie ein abgekartetes Spiel und auch in ein Drehbuch.
Die Bürgerlichen finden, schlau. Wir reden heute im Politbüro über einen der wirkmächtigsten Bundesräte, die es momentan gibt. Das System, das jetzt kritisiert wird, ist nämlich schon alt. Ist der Rösti einfach ein Fuchs? Oder ist das undemokratisch, was er macht? Das fragen wir uns heute im Politbüro, im Politik-Podcast von Tamedia. Heute mit Raffaella Birrer in Zürich, der Jacqueline Büchi und dem Fabian Renz, alle auch in Zürich. Ich heiße Philipp Lohse, hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Wir fangen am letzten Sonntag, am Abstimmungssonntag, und zwar bei der Medienkonferenz vom Bundesrat.
Besten Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich nehme gerne im Namen des Bundesrates auch zur heutigen Abstimmung zur SRG-Initiative Stellung.
Ganz unverfänglich gefragt. Wie habt ihr den Auftritt gefunden von Albert Rösti?
Also ich war ja an diesem Sonntagabend vor Ort gewesen. Das war, glaube ich, um 6:30 Abend gewesen, wo der Bundesrat vor die Medien getreten ist, neben dem Albert Rösti, auch noch Karin Keller-Sutter. Und das sind ja normalerweise so recht unspektakuläre Veranstaltungen, die einfach noch zu jedem Abstimmungssonntag dazugehören. Und ich habe dann schon ein bisschen gestaunt, als Albert Rösti angefangen hat, über die SRG-Initiative zu reden. Er hat ganz kurz referiert, aber die sei deutlich abgelehnt worden mit 62%. Alle Kantone haben Nein gesagt.
Die Stimmbevölkerung hat die SRG-Initiative mit 61,9% deutlich abgelehnt. Alle Kantone haben die Initiative abgelehnt.
Und dann ist er sofort umgeschwenkt auf das Volk, mit dem zum Ausdruck gebracht, dass es dem Kurs vom Bundesrat folgt, und hat das ausgeführt.
Die Ablehnung der Initiative zeigt, dass die Bevölkerung den eingeschlagenen Weg des Bundesrates und des Parlaments unterstützt und dessen Argumente nachvollziehen konnte.
Du hast vorher in der Einleitung gesagt, eben, es geht darum, dass die Gebühr, die Zeraffengebühr, dass die sinkt auf 300 Franken. Es geht darum, dass man den Auftrag von der SRG mehr möchte schärfen in Zukunft. Das sind alles Sachen, die man voraus gewusst hat, dass das der Plan ist und die auch nicht weiter erstaunlich gewesen sind. Was mich erstaunt hat, war, wie vehement der Albert Rösti eigentlich gesagt hat, man müsse jetzt die Kritik an der SRG ernst nehmen, die es gegeben hat an diesem Abstimmungskampf. Das müssen wir jetzt in die künftige Politik einfließen lassen, das hat mich erstaunt. Und dann ein Punkt, den er wie noch zusätzlich in die neue Konzession möchte aufnehmen, wo man im Vorfeld mehr so ein bisschen, was er vielleicht schon mal angetönt hat, aber noch nie meines Wissens an einer Pressekonferenz oder in einem offiziellen Rahmen so klar gesagt hat, dass man auf die Ausgewogenheit der Berichterstattung mehr schauen müsse und das genauer regulieren müsse. Und das ist ein Argument, das im Abstimmungskampf der Initianten immer wieder aufgekommen ist, aber wo doch jetzt für so eine Bundesratsmedienkonferenz mich recht erstaunt hat, wie viel Raum das denn dort eingenommen hat.
Du hast gefragt, wie wir den Auftritt gefunden haben, Philipp. Ich habe einen nicht Rösti-like gefunden. Und zwar aus dem Grund, also ich habe es recht untypisch gefunden, weil es so offensichtlich und insofern auch ein bisschen plump war. Ich finde, das passt gar nicht zu ihm. Du hast ihn vorher als Fuchs bezeichnet. Das ist er ja, ein Politfuchs. Also eigentlich ist er ein schlauer Strateg. am Sonntag nach so einer Abstimmung, besonders wenn es im Vorfeld irgendwie so ein bisschen kontrovers war und man nicht sicher war, wie deutlich die Ablehnung wird sein, dann würdigt man zuerst einfach mal das Resultat als Bundesrat und man interpretiert sicher nicht einfach alles Mögliche rein. Vor allem, wenn die Nachabstimmungsbefragungen zu dem Zeitpunkt noch gar nicht vorliegen, man also die Motive auch noch nicht kennt von den Abstimmenden. Und einfach, also das vielleicht schon mal als erste Provokation. Ich denke, er hat mehr erreicht auf seinem üblichen Weg, nämlich das einfach durchziehen, ohne gross etwas dazu zu sagen. Aber so hat das wie offen auf den Tisch gelegt und eben das finde ich wirklich sehr untypisch. Ich bin sowieso an diesem Abstimmungssonntag sehr überrascht gewesen, wie plötzlich in die Resultate hineininterpretiert worden ist, sowohl bei der SRG-Initiative als auch bei der Individualbesteuerung. Dort hat es ja der Mitte-Präsident Philipp Matthias Bregi fast noch auf die Spitze getrieben und hat ja gesagt, das sei jetzt einfach mal ein Verdikt gewesen darüber, dass die Heiratsstrafe soll abgeschafft werden, aber noch nicht über das Modell, wie sie soll abgeschafft werden. Das habe ich auch recht speziell gefunden und eben in der SRG da reden wir ja jetzt sicher noch ein bisschen vertieft drüber. Dort ist es auf beiden Seiten, also sowohl links als auch rechts, sehr speziell gewesen, was alles hineininterpretiert worden ist.
Der Albert Rösti ist ja, bevor er Bundesrat geworden ist, selber im Komitee gewesen von dieser Anti-SRG-Initiative. Ich vermute, ihm wäre ein knapperes Resultat lieber gewesen. Er hat vielleicht selber überhaupt nicht damit gerechnet, dass jetzt das doch mit einem Einstimmenanteil von über 60% rausgekommen ist. Ich hatte bei seinem Auftritt auch den Eindruck gehabt, also er hat ein bisschen, wie soll ich sagen, er hat jetzt überhaupt nicht wie ein Triumphator gewirkt, oder er hat ein bisschen knurrigen Eindruck gemacht im Vergleich mit anderen Auftritten von ihm. Ich habe mich auch gefragt, ist es vielleicht nicht auch ein bisschen ein Signal an die SRG-Spitze? Dort gibt es jetzt ja auch einen Wechsel. Es ist jetzt gerade bestätigt worden, dass der Roger Elsener, der heutige CEO von Zattoo, dass der neue SRF-Direktor soll werden. Ich habe mich auch gefragt, hat er den echt vielleicht schon mal präventiv ein bisschen wollen, auf die Plätze verweisen, dass er jetzt dann ja nicht muss übermütig werden, nur weil er jetzt da ein deutliches Volksverdikt im Rücken hat. Aber ja, ich glaube, man kann ganz sicher sagen, wäre Simonetta Sommaruga, also die SP-Vorgängerin von Albert Rösti, wäre die noch im Amt gewesen, dann wäre die Grundtonalität von dieser Medienkonferenz sehr eine andere gewesen.
Ich habe es auch interessant gefunden, zu beobachten, wie sich Albert Rösti seine Rhetorik im Laufe dieses Abstimmungskampfs gewandelt hat. Raffaella und ich waren letztes Jahr mal noch bei ihm zum Interview gewesen und dort habe ich ihn noch so relativ staatstragend gefunden im Ton. Also, dass er diesen Initianten näher steht, also das weiss man und da muss man auch nicht naiv sein. Aber ich habe doch gefunden, er hat davon geredet, dass er sich Sorgen macht, wenn immer mehr Leute sich irgendwo in ihren Social-Media-Bubbles informieren und es keine gemeinsame Diskussionsplattform mehr gibt. Es ist jetzt so im Subtext auch ein bisschen durchgekommen, eben mal irgend so etwas wie eine starke SRG braucht es vermutlich. Und dann je länger der Abstimmungskampf gegangen ist, desto schärfer ist er geworden, also in Richtung Initianten. Ich kann mir vorstellen, ohne jetzt das können zu belegen, aber dass das vielleicht auch mit dieser Kampagne der Gegner zu tun hat. Ich habe immer wieder gehört aus dem Umfeld der Befürworter, dass man die als irgendwie sehr
aggressiv.
Dass man die als sehr aggressiv wahrgenommen hat. Dass man das Gefühl hat, da werden jetzt irgendwie Schreckensszenarien an die Wand gemalt. Vielleicht hat ihn das provoziert, aber das ist jetzt also reine Interpretation. Aber auf jeden Fall ist er dann wirklich immer mehr auf die Linie eingeschwenkt, wo er sehr nah war an der Rhetorik der Initianten. Und das ist vor allem aufgefallen, als er relativ kurz vor der Abstimmung dann bei der Schweiz am Wochenende bei dieser Zeitung so bei einem Format mitgemacht hat, wo er Leserfragen beantwortet hat. Dort hat er so Sätze gesagt wie, wenn mehr als 45% der Stimmbürger Ja sagen, dann müssen wir Kritik an der SRG dann sehr ernst nehmen, weil die nächste Initiative, die wäre dann schnell gesammelt. Jetzt wissen wir, es sind nicht 45%, hat nichts am Ton geändert. Und das mit der Ausgewogenheit, die ihn beschäftigt, das hat er dort auch schon so ein bisschen angezogen, dass dann das ein Kriterium wert sein in der Konzession. Aber ich habe das Gefühl, irgendwo hat es da so ein bisschen einen Kippmoment gegeben.
Vielleicht noch wegen der Ausgewogenheit, Jacqueline, die du jetzt zweimal erwähnt hast. Das ist mir schon auch im Verlauf des Abstimmungskampfs aufgefallen. Also namentlich in einem NZZ-Interview hat er das dann aufgebracht und dann aber auch bei uns auf dem Podium, wo wir gemacht haben. Und dort hat er recht ausgiebig über das Thema geredet. Eben wie du sagst, dort, wo wir im November oder so bei ihm im Büro gewesen sind, hat er noch überhaupt nicht so getönt. Und darum bin ich dann schon ein bisschen überrascht gewesen, jetzt auch von der linken Seite, dass dort nachher die Empörung so losgegangen ist über die Messages, die er am Sonntagabend übergebracht hat. Alles, was er gesagt hat, also dass er finde, es gäbe teilweise Probleme mit der Ausgewogenheit von der SRG und jetzt müssen wir vor allem bei Sport und Unterhaltung ansetzen, dass dort der Aufschrei nachher so gross war, das hat mich überrascht, weil das ist nicht neu gewesen, das hat er im Abstimmungskampf in Varianten wirklich immer wieder gesagt. Aber eben, ich habe es vorher gesagt, ich habe es taktisch nicht geschickt gefunden, dass er am Sonntagabend mit dem kommt und eigentlich Gewinner mit dem schon brüskiert und dann eine Debatte losreisst, wo später müsste, also sie muss ja stattfinden, aber sie müsste später im politischen Prozess stattfinden.
Dass das immer Thema war beim Rösti, die Ausgewogenheit, das würde niemand in Abrede stellen. Es ist ja nur so, so wie Jacqueline gesagt hat, dass er am Sonntag so oben so da hat, das wäre das auf allen Seiten ein riesiges Thema gewesen. Es war einfach bei den Initianten das Thema gewesen und bei ihm. Und dann ist es doch schon ein bisschen komisch, wenn er nachher kommt und aus dem Abstimmungsergebnis genau das ableitet, oder?
Ich finde, es gibt halt einen entscheidenden Unterschied zwischen dieser Debatte, wie viel Information, Sport und Unterhaltung will man im Programm und zwischen dieser Ausgewogenheitsdiskussion. Weil, dass sich das Mediennutzungsverhalten geändert hat, das ist irgendwie unbestritten. Das ist auch etwas, was schon lange mitschwingt in dieser Diskussion, wo die SRG gegründet wurde. Dort haben die Leute jetzt noch nicht so viele Alternativen gehabt, um sich zu unterhalten. Heute ist es so, dass wir alle viele Möglichkeiten haben, um uns auf Netflix oder auf verschiedenen Kanälen im Internet oder auch sonst zu unterhalten. Das schmälert nicht die Leistung der SRG im Unterhaltungsbereich. Aber ich finde, das ist etwas, wo man darüber diskutieren kann, inwiefern verändert das den Auftrag der SRG? Das ist übrigens auch etwas, eine Diskussion, die schon angezogen wurde ist unter der Medienministerin Simonetta Sommaruga. Sie hat kurz vor ihrem Rücktritt hat sie schon entsprechende Arbeiten oder Konzessionen eigentlich in Auftrag gegeben. Sie hat das wahrscheinlich ein bisschen anders gemacht, als das der Albert Rösti jetzt macht. Aber das ist, finde ich, wie eine Diskussion, wo man sehr gut führen kann. Und das andere, die Ausgewogenheitsdiskussion oder der Vorwurf vom Linkstrahl, das ist ja viel ideologischer motiviert. Da kann man natürlich über Einzelbeispiele reden, die einem stören und was es dort für Beschwerden und Kontrollmechanismen gibt. Aber das, denke ich, schon, ist etwas, wo die Initianten jetzt einfach sehr stark eingebracht haben und wo wenig mit dem Gefüge der Medienlandschaft und wie sich das verändert zu tun hat. Und das ist für mich eigentlich der entscheidende Unterschied.
Das ist eine wichtige Unterscheidung. Der Thomas Matter, SVP-Nationalrat, Mitinitiant, hat ja das fast schon geflügelte Wort Linkstrahl prägt. Also das ist wirklich der Sprech der Initianten und das hat Albert Rösti damit übernommen, also dass er den Fokus so stark auf das gesetzt hat. Man hat einfach auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, der Redetext, den er dort verlesen hat, der hätte wirklich besser funktioniert, wenn es eine weniger deutliche Ablehnung gegeben hätte. Vielleicht ist er auch überrascht worden von der Deutlichkeit von dem Ergebnis, dass er so fest betont hat, wie jetzt Verlierer auch einbezogen werden müssen. Ich meine, das ist bei anderen Vorlagen kein Thema in diesem Ausprägungsgrad. Oder? Das war wirklich merkwürdig. Und eben, was Jacqueline sagt mit der Konzession, das ist eine nötige Debatte, eine Debatte, die schon aufgelöst ist. Da bin ich auch überrascht gewesen, auch als ich kommentiert habe, haben viele Leute nachher gesagt, also die Politik hat jetzt der SAG im Fall gar nichts mehr zu sagen, aber das ist so ein bisschen das Missverständnis, weil in der Konzession werden klar die Leitplanken politisch festgelegt.
Im Rösti sein Hauptargument am Sonntag war folgendes. Und das Argument haben all die weit verbreitet, die am Sonntag verloren haben. Und zwar ist das so gegangen, dass nachher die Verlierer gesagt haben, wir haben heute über zwei Projekte abgestimmt. Zum einen über die Halbierungsinitiative, wo es darum gegangen ist, dass man 200 Franken soll zahlen in Zukunft für die SRG. Und zum anderen das Projekt vom Bundesrat, wo es um die 300 Franken pro Jahr geht. Ist das eine haltbare Argumentation? Haben wir am Sonntag die Auswahl aus zwei verschiedenen Projekten?
Also, was offensichtlich nicht zur Auswahl gestanden ist, ist der Status quo, oder? Also der Status quo mit diesen 335 Franken Gebühren, weil, wie gesagt, da ist der Bundesratsentscheid im Raum, dass die Gebühr runtergeht auf 300 Franken. eben, es ist auch klar, dass das weitergehen wird mit dieser Konzession. Also die soll erste Hälfte 2027 in die Vernehmlassung gehen. Das ist eigentlich sehr bald, oder? Also das ist ungefähr ein Jahr. Das heisst, für den Status quo hätte man eigentlich nicht können votieren oder in dieser Abstimmung, oder? Und der Albert Rösti hat ja auch gesagt, er ging davon aus, dass das Ergebnis, so wie es jetzt sei, auch darum eben gekommen, weil der Bundesrat das Gegenkonzept lanciert hat. Ich finde die Aussage an sich nicht ganz unplausibel, oder? Also wenn man jetzt sich vorstellt, die Alternative wäre wirklich der Status quo gewesen, gehen ich auch davon aus, dass hätte mehr SRG-Skeptiker vielleicht dazu bewogen, um dem Betrieb mal ein bisschen Flügel zu stutzen, oder? Ich finde es ein bisschen eine semantische Frage, oder? Weil diese Situation hat man bei Volksabstimmungen ganz oft, oder? Dass Politik wie ein Anliegen, das mit einer Volksinitiative zur Abstimmung gebracht wird, aufgreift und dann, sei es jetzt auf Gesetzesebene oder auf Verordnungsebene oder wo auch immer, eine Art Gegenprojekt lanciert, wo dann im Fall vor Ablehnung von dieser Initiative eben Gültigkeit erlangt. Insofern, ja, es ist nicht wie à la carte im Restaurant, oder wo man so unter sehr vielen verschiedenen Optionen kann wählen, sondern man hat dann effektiv halt zwei verschiedene Punkte zur Auswahl. Insofern finde ich die Aussage nicht ganz falsch. Ja.
Also man kann ganz klar sagen, Philipp, nein, wir haben am Sonntag nicht über zwei verschiedene Projekte abgestimmt. Aber was man, das hat jetzt der Fabian sehr schön ausgeführt, was man nie außer Acht lassen darf, ist die Debatte, die während dem Abstimmungskampf stattfindet. Und die ist da ganz klar gewesen. Also die Leute haben im Wissen darum abgestimmt, dass die SRG sowieso sparen muss, namentlich, glaube ich, 17%. Susanne Wille, die SRG Direktorin hat ja auch schon angekündigt, dass das etwa 900 Vollzeitstellen bedeutet, die abgebaut werden müssen. Die Leute haben das gewusst in dieser Auseinandersetzung. Auch der Bundesrat selber, also der Albert Rösti selber, hat immer wieder auf das verwiesen. Das heisst, es ist schon klar gewesen, dass wenn man jetzt Nein sagt, dass das andere kommt. Eben wie der Fabian gesagt hat, sicher nicht der Status quo. Aber gleichzeitig ist es natürlich dann schon auf linker Seite auch interessant, wenn man nachher dann rein interpretiert, jetzt muss man da mit dem zurück mit diesen Sparmassnahmen, weil das Volk hat sich ja jetzt ganz klar zur SRG bekönnt.
Aber ist das wirklich gesagt worden, also richtig offensiv?
Das hat zum Beispiel Jacqueline Badran noch am Sonntag selber im Fernsehen gesagt. Und das hat mich also etwa genauso überrascht wie die Aussage von Philipp Bregi zu der Individualbesteuerung. Weil nein, das kann man aus dem einfach nicht herauslesen. Es hat die Debatte gegeben, die ganz klar so strukturiert war, dass es ein Gegenprojekt gibt zu dieser Initiative und das Volk hat im Wissen um das abgestimmt.
Aber müssen wir nicht sagen, das Resultat ist so eindeutig, da könnte das SRG schon ein bisschen selbstbewusster auftreten. Zumal es ja nicht zum ersten Mal ist, dass das SRG so deutlich gegen eine SVP-Initiative geht.
Ich glaube, einer der Gründe dafür, warum das SRG jetzt doch gestützt, gestärkt worden ist durch das Volksvotum, ist eben genau der Umstand, dass die SRG-Leute vergleichsweise, ja, wie soll man dem sagen, bescheiden ist vielleicht das falsche Wort, aber eben nicht wahnsinnig offensiv auftreten ist. Im Gegenteil, Susanne Wille, die hat eine Charme-Offensive gestartet, oder? Also sie hat wirklich versucht, auch die, auf ihre Kritiker zuzugehen, die ein Stück weit für sich einzunehmen. Und wenn sie jetzt da als grosse, plötzlich wird da als grosse Triumphatoren auf den Plan treten, dann können sie dann effektiv sein, dass dann schon sehr bald der nächste Angriff kommt, oder wo dann vielleicht mehr Erfolg hätte. Ich glaube, die Taktik von SRG, um da vorsichtig zu bleiben und sich nicht zu fest exponieren in der öffentlichen Debatte, die ist nicht so falsch.
Ich habe jetzt auch gefunden, so für Susanne Wille-Verhältnis ist der Auftritt nach der Abstimmung doch relativ fast schon offensiv gewesen. Also, oder wenn man es ein bisschen vergleicht vielleicht mit der No-Billag-Initiative, wo ja die Ablehnung noch viel deutlicher war und wo dann der Gilles Marchand recht bald vor die Medien getreten ist und gesagt hat, wir sparen trotzdem und wir verändern uns jetzt. Das ist ihm später um die Ohren geflogen, auch im, oder vor allem im eigenen Lager und von SRF, SRG-Freunden. Und ich habe jetzt gefunden, Susanne Wille hat recht klar geredet von einem Vertrauensbeweis, von einem Votum vom Publikum, dass man doch eben weiterhin ein breites Angebot will. Und besonders aufgefallen ist mir, dass am Mittwoch, wo der neue SRF-Chef Roger Elser noch gekürt wurde, war dort auch an dieser Medienkonferenz gewesen. Und das ist jemand, der einen Hintergrund hat im Unterhaltungsbereich, was auch für gewisse Irritation oder Kritik gesorgt hat jetzt in diesen politischen Rahmenbedingungen. Und dort hat man dann relativ deutlich gesagt, dass man auch das Gefühl hat, durch das, dass man jetzt jemanden an der Spitze hat mit diesem Profil, dass man eine gute Verhandlungsbasis hat für die Gespräche und hat durchblicken lassen, dass man eben schon das Vollangebot quasi möchte verteidigen. Also ich habe das viel deutlicher gefunden, als man es jetzt zumindest auch vor der Abstimmung vernommen hat.
Der hat gesagt, das ist jetzt so politisch total normal, dass man jetzt über die Konzession redet. Die Diskrepanz zwischen einem Abstimmungssonntag und dem Resultat und diesen Diskussionen ist halt einfach ein bisschen gross. Oder auch für die Leute, die sonst nicht die ganze Zeit den politischen Prozess verfolgen. Dass man jetzt kommt und sagt, Unterhaltung und Sport, da müssen wir jetzt schon recht sparen. Das ist doch einfach ein bisschen schräg, oder nicht?
Ich finde, der Albert Rösti hat etwas Ähnliches gemacht, wie wir Medien auch immer machen. Also wenn so ein Ereignis ist, Volksabstimmung oder so, dann diskutieren wir immer darüber, wie könnte man nach vorne schauen.
Dass wir jetzt die Situation haben, hängt ja auch damit zusammen, wie das Ganze aufgeleistet worden ist. Und zwar hat man jetzt das erste Mal den Finanzierungsrahmen bestimmt, wie viel Geld hat die SRG in Zukunft und redet in einem nächsten Schritt über quasi den Inhalt, über das Angebot. Und das ist etwas, was wiederholt auch kritisiert worden ist im Verlauf von diesem Prozess. Also der Albert Rösti seinen Vorschlag gemacht hat, wie er das machen möchte, hat zu einem gewissen Zeitpunkt die gesamte zuständige Kommission vom Nationalrat gesagt, nein, diesen Plan stützen wir nicht, und zwar inklusive der SVP-Mitglieder, weil sie gesagt haben, sie würden eigentlich gerne zuerst über den Inhalt reden und dann schauen, was kostet das quasi. Und das ist aber etwas, wo der Albert Rösti entschieden anders gesehen hat und wo er auch eben mit Blick auf die Initiative dann so aufgeleistet hat. Und das ist darum schon recht lang klar gewesen, dass man nachher wird über das künftige Angebot oder über die Leitplanken reden. Und das finde ich darum auch nicht weiter erstaunlich, dass die Diskussion jetzt so kommt.
Es ist ja nicht so, dass der Albert Rösti zum ersten Mal ein Abstimmungsergebnis, wie soll man sagen, ein bisschen freihändig interpretiert. Wenn man jetzt zum Beispiel an die Autobahnabstimmung denkt, wo die Bevölkerung diverse Autobahnausbauprojekte abgelehnt hat, dann hat er es so gemacht, dass er ein bisschen später die Projekte noch einmal geprüft hat und dann quasi fast schon hinterdurch wieder in Planung aufgenommen hat. Ist das noch demokratisch, so wie er das macht?
Ja, Philipp, du hast jetzt das Beispiel von den Autobahnen gebracht, wo er zwei Projekte von denen, die abgelehnt wurden, sind, auf anderem Weg jetzt wieder in den politischen Prozess einspeist. Gleiche Beispiel gibt es in ganz vielen anderen Bereichen. Also besonders von den Grünen kommt vehemente Kritik, dass er mit ganz vielen kleineren Entscheiden, die sich dann zu einer, Zitat, Gesamtstrategie zusammenfügen, die Energiewende eigentlich ausbremsen. Das ist ihr Wording, so sagen sie das. Und ein Beispiel ist die Atomkraft. Dort hat ja das Stimmvolk entschieden, dass wir aussteigen aus der Atomkraft. Und jetzt hat Albert Rösti einen Gegenvorschlag gezimmert. Und auch das Vorgehen, was er dort gemacht hat, wird von den Grünen sehr stark kritisiert. Also, dass er im Prinzip jetzt wieder zurückkommt auf den Volksentscheid. Aber auch das nur ein Beispiel. Ein weiteres sehr plakatives Beispiel ist der Wolfsabschuss, den er auch auf Verordnungsebene, also wie das, was wir jetzt gesagt haben, bei der SRG nachher geregelt hat. Also, er hat da auch einen Volksentscheid gegeben und hat sich auch darüber hinweggesetzt. Und ja, du hast gefragt, ist das demokratisch. Es ist nicht irgendwie juristisch nicht okay oder so, sondern es ist ein politisches Vorgehen. Aline Trede, Fraktionschefin der Grünen, kritisiert das sehr dezidiert und sie sagt, der Albert Rösti kratzt an den Institutionen. Ich habe genau eben vor einem Jahr ein Interview mit ihr genau zu dem Thema gemacht, wo sie eine Fülle von Beispielen aufgezählt hat, wo sie findet, er geht nicht irgendwie rechtlich nicht korrekt vor, aber es ist nicht anständig. Also ich zitiere immer, wie er vorgeht, weil er einfach seine Macht ausnützt und eigentlich die Minderheit, also jetzt namentlich die Grünen, mit dem voll ausspielt. Also gerade wenn es jetzt in dem Wolfsschutz zum Beispiel darum ging, wenn die Grünen sich wieder sich dagegen wehren würden, müssten sie wieder eine Initiative ergreifen und so weiter. Das ist in diesem Prozess einfach ein Ungleichgewicht. Und das ist das, was Aline Trede und die Grünen mit ihr kritisieren.
Einfach schnell zum Erklären. Wie geht das genau mit diesen Verordnungen und warum kann man dort nichts machen? Auch jetzt, was zum Beispiel Referenden und so angeht.
Also ganz kurz, der Bundesrat kann Verordnungen direkt selber erlassen und gegen die könnte dann kein Referendum ergriffen werden.
Gleichzeitig muss man sagen, es ist nicht so selten, dass heikle, umstrittene Entscheide auf dem Verordnungsweg getroffen werden. Es gibt gerade ein anderes Beispiel. Vor zwei Wochen hat der Wirtschaftsminister Guy Parmelin eine hochumstrittene Grösse per Verordnung festgelegt. Er hat nämlich die zulässigen Mietrenditen festgeschrieben in einer Verordnung, hat damit grosse Empörung ausgelöst bei den Mieterverbänden. Ich persönlich habe das auch kritisiert in einem Kommentar. Ich finde, das ist so ein heisses Eisen, so ein brandheiss diskutiertes Thema, die Wohnkosten, die ich gefunden habe, das geht einfach nicht, dass man so einen Entscheid auf dem Verordnungsweg trifft. Also es ist nicht so selten. Oder es ist natürlich eine verführerische Art und Weise, um politische Leitplanken festzusetzen, weil so einen Verordnungsentscheid zu kippen, das ist sehr, sehr viel Aufwand. Das ist eben nicht so einfach möglich.
Vielleicht einfach nur als kleine Ergänzung. Es ist ja nicht so, als ob die Verordnungen einfach ganz im luftleeren Raum würden entstehen, sondern es gibt Gesetze, die von den gewählten Parlamentariern und Parlamentarierinnen gemacht sind. Und die Verordnung ist wie die Konkretisierung von diesen Gesetzen. Also Gesetze sind meistens ein bisschen auf einer allgemeinen Ebene. Und in der Verordnung werden dann die genauen Vorgaben und Regeln und Normen und eben Zahlen reingeschrieben. Und dort kommt es dann halt eben ein bisschen darauf an, wie weit oder wie grosszügig, dass man das interpretiert und wie viel, dass man dort dann schon in diesen Verordnungen macht.
Das ist genau der Punkt. Oder? Man kann Politik machen mit solchen Verordnungen. Und immer dann, wenn Bundesräte mit dem Politik machen, wird es auch ein bisschen schwierig, oder?
Du sagst es, Philipp, es ist ein politischer Stil in dem Sinn. Aber alles, was wir jetzt beschrieben haben, das liegt im Ermessen von einem Bundesrat. Das kann er machen, also aus juristischer Perspektive. Und auch das Thema Volksentscheid, also dass das Volk einmal etwas entschieden hat und nachher geht der Bundesrat wieder einen anderen Weg oder will einen anderen Weg einschlagen. Auch das ist etwas, was in unserer Demokratie immer wieder vorkommt. Oder auch Initianten, die, eben, das haben wir jetzt gerade vorhin mit der SG diskutiert, die das gleiche Anliegen in Varianten immer wieder bringen und so. Das ist insofern nicht irgendwie etwas Ungewöhnliches oder etwas, was nicht erlaubt wäre.
Gleichzeitig muss ich da kurz einhaken bei dem, was Jacqueline gesagt hat. Nämlich, dass Verordnungen nicht im luftleeren Raum stehen, sondern durch das Gesetz deckt. Ich finde, da gibt eben gerade der Albert Rösti, bietet da gewisse Angriffsfläche. Oder? Also mit diesen Wolfsabschüssen, die Raffaella erwähnt hat. Also da ist es so gewesen, da hat das Schweizer Volk 2020 die Revision vom Jagdgesetz abgelehnt, weil das Gesetz präventive Abschüsse von Wölfen hätte ermöglichen sollen. Dann hat das Parlament das Ganze sich noch einmal angeschaut, dann ist irgendein Kompromiss rausgekommen, wo Naturschutzverbände gesagt haben, gut, damit können wir leben. Und dann ist der Albert Rösti gekommen und hat seine Jagdverordnung erlassen, die ja eben im Prinzip nur noch Konkretisierung von dem Gesetz sollte sein. Und aus Sicht der Naturschutzverbände geht er dort massiv zu weit, was eben die Regulierung von Wolfsbeständen betrifft. Also der Vorwurf ist eben dort genau, dass er sich über das Gesetz hinweggesetzt hätte mit dieser Verordnung. Und man kann aber, also eben, die Verbände sind einigermaßen machtlos. Sie können da nicht viel dagegen machen.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang noch einmal kurz Aline Trede zitieren, wo ich eben das Interview mit ihr gemacht habe, genau zu dem Thema. Sie hat dort gesagt, eben, es ist nicht ein ganz harter Vorgang, wo man ihm juristisch etwas vorwerfen könnte oder so, aber er schleife unsere Institutionen, unsere Prozesse und unsere Abläufe, genau die eben, die für eine Demokratie wichtig sind.
Wir haben jetzt viele Beispiele gehört von Albert Rösti, wir haben ein Beispiel gehört von Guy Parmelin. Machen das die anderen Bundesräte auch?
Ich habe vorher gesagt, Albert Rösti hat eine Gesamtstrategie und mich dünkt schon, dass er ein sehr gestaltender Bundesrat ist. Also er hat sehr eine klare Vorstellung, wo er will. Er kennt auch die Berner Feinmechanik sehr gut. Also das hat er auch als Nationalrat immer wieder unter Beweis gestellt. Dort hat er gerade im Energiebereich zum Beispiel hat er sehr viele Anliegen durchgebracht, weil er ganz gezielt Mehrheiten gezimmert hat und eben auch schon dort immer einen genauen Plan gehabt, was er wollte. Und an dieser Stelle kann man vielleicht Michael Herrmann wieder einmal zitieren. Er kommt ja hin und wieder in unserem Podcast vor. Er hat einmal gesagt, Berner sind die besseren Bundesräte als Zürcher. Weil Zürcher sind zwar frecher und frischer, aber sie haben halt eben auch so ein forsches Tempo und mit dem laufen sie auf. Und Berner, die verstehen es halt besser, wie eben die politische Machtmechanik funktioniert. Und durch das tun sie weniger Gegenkräfte mobilisieren. Und ich finde, das bringt das Agieren von Albert Rösti eigentlich recht gut auf den Punkt.
Gleichzeitig muss man sagen, seine Vorgängerin Simonetta Sommaruga, auch eine Bernerin, ist auch, wie du jetzt das formuliert hast, Raffaella, sehr gestaltende Bundesrätin gewesen. Doris Lüthard, oder, Vorgängerin von Frau Sommaruga, Vorvorgängerin von Albert Rösti, die hat den Ruf gehabt, dass sie ihren Ämtern recht viel Freiheiten gelassen hat, beziehungsweise, dass sie viele Vorschläge und viele Anträge, die aus diesen Ämtern gekommen sind, sich zu eigen gemacht hat, ohne jetzt da sehr aktiv irgendein grosses politisches Projekt voranzutreiben. Dann ist Simonetta Sommaruga gekommen und hat auf einmal angefangen, bis weit in die Verästelungen von der Amtspolitik hinein zu regieren und das Ganze wirklich auf eine bestimmte Linie bringen. Und dann ist der Albert Rösti gekommen und der macht das Gleiche, aber es geht halt in eine völlig andere Richtung, oder? Also sehr viel weiter auseinanderliegen als der Albert Rösti und Simonetta Sommaruga kann man nicht, wenn es um so grundlegende Fragen wie Klimaschutz, Ökologie, Energiepolitik, Atomenergie geht. Da werden jetzt einfach vollkommen andere Akzente gesetzt von einem Regierungsmitglied, der auch von einem sehr starken Gestaltungswillen geleitet ist.
Mit dem habe ich übrigens dann Alin Trede auch konfrontiert. Ich habe gesagt, ja, was haben Sie denn erwartet? Haben Sie denn von einem SVP-Bundesrat eine grüne Politik erwartet? Dann hat sie gesagt, nein, das logischerweise schon nicht. Aber sie hat die Respekt vor der Minderheit erwartet. Also quasi von dieser politischen Seite, wo einfach nicht so eine starke Stimme hat, wie eben die Vierermehrheit jetzt im Bundesrat. Das kann man so oder so sehen. Ich zitiere jetzt einfach, was sie gesagt hat.
Ist das vielleicht auch der Grund, warum es so viel Erfolg hat? Er ist einfach eben der richtige Partei, er ist häufig in der Mehrheit.
Er ist sicher jemand, der die strukturelle Mehrheit, die im Bundesrat herrscht, wo die sehr aktiv nutzt. Gleichzeitig muss man sagen, er ist ja nicht einfach der Wunderknabe, dem alles geraten. Oder? Also das Nein zum Autobahnausbau, das finde ich, ist eine sehr schwere Niederlage gewesen, für ihn. Ich habe dort, habe einen Kommentar geschrieben, wenn ein Bundesrat überschätzt wird, eben weil man ihn vorher so ein bisschen zum Zauberkasper emporgeschrieben hat, wo er alles auf seine Linie bringt. Also er ist nicht so allmächtig, wenn er manchmal hergestellt wird, aber er hat eindeutige politische Mission und wie gesagt, die strukturellen Vorteile, wo ihm die politische Mehrheit verschafft, die nutzt er sehr aktiv und nutzt sie durchaus auch geschickt.
Der Albert Rösti, jetzt mal abgesehen von seiner Politik und von seinem Vorgehen, gilt auch als einer der nettesten Bundesräte. Er grüßt alle, kennt alle mit Namen, er ist nie wirklich hässig. Hilft das auch, um so Politik durchzubringen? Ein bisschen nett sein?
Das hilft extrem. Also das hat ihm schon als Parlamentarier extrem geholfen. Und er hat eigentlich durch das immer einen Sympathiebonus. Also er kann hart in der Sache sein, aber dann derart anständig und nett und freundlich im Umgang, dass viele Mühe haben, um dann auch so hart dagegen zu gehen. Und das hat ja zum Beispiel auch Jacqueline Badran gesagt bei dir im Gespräch, Philipp, wo sie doch gesagt hat, Albert Rösti als Mensch, super, grossartig, aber der Albert Rösti als Politiker weniger.
Mich verwundert ja, dass das Wort «gmögig» noch nicht gefallen ist. Das ist eigentlich, wenn man über den Albert Rösti redet oder schreibt,
maximale Gmögigkeitsfaktor. Dann muss
man «gmögig» sagen oder schreiben. Wahrscheinlich steht das auch in einer Verordnung. Aber es gibt, sicher 100 Artikel, wo Albert Rösti und «gmögig» drinsteht. Da würde jetzt jede Wette eingehen, wenn man da in der Mediendatenbank anschaut.
Wir haben jetzt über seinen Charakter, über seine Art geredet, über seine Berner Herkunft, seine Berner Genetik, die ihm da vielleicht gewisse Startvorteile verschafft. Aber mir dünkt es, ein wichtiger Punkt ist schon auch, dass er eine Karriere in der Verwaltung hinter sich hat. Also er hat lange in der Volkswirtschaftsdirektion vom Kanton Bern geschafft. Er ist dann später in die Verbandswelt gewechselt. Das heisst, Verwaltung, das ist ein bisschen sein Biotop. Ist gar nicht so häufig bei der SVP. Oder? Dort gibt es einen Haufen, die aus der Privatwirtschaft kommen. Beamte stehen dort ja so latent ein bisschen unter Verdacht. Oder? Aber er kennt die Welt eben und ich glaube, das ist zum Politik machen, ist das eben schon auch ein riesen Vorteil, wenn man weiss, wie eine Verwaltung und dann auch eben die Verwaltung von einem grossen Kanton wie Bern funktioniert. Also man blickt einfach eher durch, man weiss, wo man ansetzen muss. Das dünkt mich für seine Durchschlagskraft doch auch maßgeblich.
Schön abgerundet, Fabian. Danke vielmals. Ich würde sagen, das war es mit dem Albert Rösti. Das war es mit dem Politbüro für diese Woche. Danke fürs Mitdiskutieren, Raffaella Bieder, Jacqueline Büchi und Fabian Renz. Danke fürs Produzieren, Noah Fendt. Ich heiße Philipp Loser. Wir hören uns in einer Woche wieder.
Ciao miteinander.
Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.